Natürlich bringt ein Hund vielleicht Einschränkungen mit oder auch nicht. Oder es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Aber es muss ja nicht immer so sein, dass man alles, was man eigentlich mal gerne gemacht hat, jetzt nicht mehr machen kann, nur weil der Hund da ist.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Es wird ja viel über den Einzug von Welpen gesprochen, was für Vorbereitungen man treffen sollte, wie das ist mit Welpenstunden und so weiter. Aber wie ist das eigentlich, wenn so ein Junghund aus dem Tierschutz bei einem einzieht? Darüber spreche ich heute mit André Papenberg. Hallo André, schön, dass du wieder im Podcast zu Gast bist.
Ja, hallo Jona, danke, dass du mich nochmal eingeladen hast.
ja, über Welpen wird viel gesprochen, wenn die einziehen. Da haben wir uns gedacht, machen wir mal was über junge Tierschutzhunde, die einziehen. Weil ja. Es sind ganz schön viele. Oder wie sieht's bei dir im Training aus in der Hundeschule? Prozentual, hast du einen Überblick?
Auf jeden Fall sind es mindestens 50%.
Ja.
Was junge Tierschutzhunde, also von 16 Wochen an angeht, ja, würde ich jetzt so behaupten, mindestens 50%.
In der letzten Folge, in der Personenfolge, haben wir ja schon so ein bisschen zum Thema Auslandstierschutz gesprochen. Ich würde sagen, das lassen wir hier mal weg. Das kam auch schon in anderen Canis-Podcast-Folgen genug rüber, dass wir da eine nicht unkritische Einstellung zu haben, je nachdem, wie es aussieht und wie es gemacht ist. Aber sie sind da, sie sind im Training. Da ist natürlich auch wichtig zu gucken, wie geht man das Ding gut an. Hast du denn das Gefühl, wenn Hunde aus dem Auslandstierschutz kommen, dass da mit weniger Plan am Anfang gearbeitet wird, als wenn ein Welpe einzieht? Oder kann man das nicht so verallgemeinern?
Ich glaube, dass man das nicht so verallgemeinern kann. Also ist so zumindest mein Gefühl, dass also es gibt auch einen Hundehalter oder Hundehalterin, die sich ganz bewusst so einen Hund belegt haben und keinen Welpen haben wollten und sich trotzdem auch Wochen oder Monate vorher Gedanken darüber gemacht haben. Aber ich glaube nicht, dass es da mit weniger Vorbereitung zwingend immer zu tun hat. Natürlich gibt es die auch, die sich irgendwie heute entscheiden, einen Hund aufzunehmen und nächste Woche haben sie einen. Ja, die gibt es natürlich auch. Ich glaube, das Mittelmaß ist so die Wahrheit dazwischen.
Wenn ein Welpe kommt, dann ist ja fast schon so ein bisschen so eine Knigge, dass man weiß nicht, ob der Begriff an der Stelle stimmt, aber so eine Erwartungshaltung, vielleicht auch von außen, dass man sagt, man geht in eine Welpengruppe, man ist sozusagen schnell auch in so ein Hundeschulsystem eingebunden. Beim jungen Tierschutzhund fällt das weg ein bisschen, dass man sagt, ah ja, da kommt ein Hund aus dem Tierschutz, dann suche ich mir sofort Hundetraining oder dann suche ich mir eine Welpengruppe oder wie erlebst du das? Und wie bindest du diese Hunde ein in dein Hundeschulsystem?
Also in dem Bereich gibt es ja keinen, ich sag mal, roten Faden, der jedem bekannt ist. Ja, wenn man sich einen Welpen anschafft, dann ist es so Welpengruppe, junge Hunde, dies, das, jenes und irgendwann ist er erwachsen. Ja, dem Weg ist, habe ich zumindest das Gefühl, es ist ganz vielen Menschen klar. Und wenn sie einen jungen Hund aus dem Ausland adoptieren oder sich anschaffen, ist es halt nicht ganz so durchschaubar für die, was muss ich jetzt eigentlich tun? Und bei uns ist es so, dass wenn jetzt jemand mit einem Hund aus dem Auslandstierschutz sich bei uns meldet, sagen wir, er ist 20 Wochen alt oder 22 Wochen alt, vielleicht irgendwie so um den Dreh, dann tendieren wir dazu, dass wir den mit in unsere Welpengruppe stecken. Auch wenn er vielleicht schon vom Alter her etwas älter ist, aber ich finde, dass hier bei uns viel Theorie erstmal für den Hundehalter oder die Hundehalterin vermittelt wird, was so ein Hund an Bedürfnissen hat und. Und auch, es ist halt aus meiner Sicht auch fair für den Hund, weil der kann ja quasi trotzdem nichts, auch wenn er schon ein paar Wochen älter ist. Aber er kennt ja auch das Zusammenleben mit Menschen in dieser Form nicht. Und diese ganzen Dinge kann man oder können wir dann halt gemeinsam mit den Menschen dem Hund beibringen. Und dann kann er halt lernen, sich hier gut einzufinden. Und das ist was wir hier für uns halt definiert haben, dass das dem Hund gegenüber fair ist. Und auch die Erfahrung zeigt, dass es auch ein riesiger Mehrwert für die Menschen ist.
Und wenn die schon einen Ticken älter sind, kommen die dann direkt in den Junghundekurs oder ist vorm Junghundekurs ein Ersttermin nötig? Wie ist das?
Sag mir mal ein Alter, nur als Beispiel.
8 Monate.
8 Monate. Wäre bei uns der Ablauf so, dass wir ein Beratungsgespräch in Form von einer Einzelstunde vereinbaren würden. Sprechen dann erstmal ausgiebig darüber, wie ist es bis jetzt, seit wann ist er da und gibt es schon irgendwelche Verhaltensweisen, die eventuell in eine falsche Richtung entwickeln könnten, und halten hier dann auch gemeinsam mit den Hundehaltern oder Hundehalterinnen fest, ob es vielleicht sinnvoll wäre, noch 2, 3 Einzelstunden zu machen, ne, weil sich gewisses Verhalten vielleicht schon angefangen hat zu verfestigen, oder macht es jetzt Sinn, hier in der Junghunde-1-Gruppe zu starten, ne, wo jemand, der aus einer Welpengruppe kommt, ich sag mal, wäre dann irgendwie roundabout 18, 20 Wochen alt, wenn die bei uns im Junghunde-1-Kurs beginnen, und dann würde ich hier trotzdem so einen 8 Monate alten Hund mit da teilnehmen lassen. Ne? So, weil Lerninhalte und hier dann auch passen würden.
Ich habe einige HörerInnen-Fragen für dich gesammelt. Die würde ich einmal gerne an dich weitergeben. Ich starte direkt mal rein mit der ersten Frage. Die kam ganz häufig, in verschiedensten Formen, in verschiedensten Ausführungen. Und zwar, wie sieht es aus mit dem Thema, in Anführungsstrichen, ankommen lassen? Also konkret war hier die Frage, wie kann ich den Hund unterstützen? Was kann ich machen, dass er gut ankommt?
Man müsste jetzt aufschlüsseln, was man darunter versteht. Was bedeutet den Hund ankommen lassen? Wenn ich den jetzt in so einen Gummianzug packe, damit ihm nichts passiert, für ihn zu Hause alles hübsch mache und alles irgendwie dafür tue, dass es ihm gut geht, vielleicht besser geht, wie es mir selber geht, dann ist das nicht sinnvoll. Sinnvoll wäre es, wenn ich mich normal verhalte, wie ich mich halt verhalten würde, und den Hund nicht in dieser Form aufwerte, wenn ich mein Leben nach ihm ausrichte. Ja, weil er zieht ja, also er, ich schaffe ihn ja an und er zieht dann in mein Leben ein, und jetzt muss ich natürlich mich den Bedürfnissen des Hundes in irgendeiner Form anpassen. Aber der Hund hat ja eine so hohe Anpassungsleistung, dass er sich mir und meinem Leben auch anpassen kann.
Und was würde passieren oder was wären die Sachen, die vielleicht schiefgehen können, wenn ich jetzt sage, hier sind deine 3 Körbchen, ich arbeite die nächsten 6 Wochen nicht mehr, was ja vielleicht auch sinnvoll sein kann, dass man ein bisschen weniger erstmal arbeitet und da guckt, ne, wegen alleine bleiben und so weiter, aber dass man sagt, ich stelle jetzt mein komplettes Leben zurück und ich gucke 24/7 danach, ob du schon Vertrauen zu mir aufgebaut hast und ob du glücklich aussiehst und was ich tun könnte, damit du noch glücklicher aussiehst und so weiter und so fort. Was sind vielleicht die Fallen, die dabei entstehen könnten? Es ist ja erstmal eine gute Intention zu sagen, ich mach's dir hier schön. Ich möchte, dass du es weich und gemütlich bei mir hast.
Fallen wären, dass ich beispielsweise den Hund sozial zu sehr aufwerte und in anderen Situationen nicht mehr so für voll genommen werde, wenn ich etwas möchte oder wenn ich draußen adäquates Verhalten verlange. Na, also ich sag mal, drinnen, nehmen wir mal dieses Beispiel mit den 3 Körbchen und ich möchte, dass du glücklich bist, und dafür tue ich zu Hause alles. Jetzt mache ich das so und setze das so um, und draußen fängt aber der Hund an, Verhalten zu zeigen, was mir dann nicht mehr so gefällt. Jetzt fehlt mir hier aber der Einfluss, um dieses Verhalten vielleicht zu verändern, da ich ihm ja eigentlich durch mein Verhalten erklärt habe, dass er vielleicht der kleine Prinz ist. Ja, so, dann wird es halt schwierig für den Hund auch, das von mir anzunehmen, wenn ich mal sage, so nicht.
Das heißt, deine Erfahrung aus der Praxis zeigt, dass wenn man dem Hund nicht direkt zeigt, dass er der kleine Prinz oder die kleine Prinzessin ist, dass sich Hunde besser anpassen können und es damit weniger Konflikte zwischen Mensch und Hund gibt?
Das kann so kommen, und Hunde haben ja in dem Alter auch eigene Ideen. Wenn wir jetzt mal so diesen 8 Monate alten nehmen, den du vorhin beschrieben hattest, die fragen ja trotzdem Dinge nach, aber es wird wahrscheinlich leichter, dass ich erklären kann, heute nicht und so auch nicht und so auch bitte in Zukunft nicht. Ich denke, dass Konflikte nicht stattfinden, sondern die Konflikte werden für den Menschen einfacher zu bewältigen, wenn man ihn nicht von vornherein auf den Thron hebt. Ja, so, und dem Hund die Möglichkeit gibt, sich mir anzupassen, also oder sich dem Menschen anzupassen.
Unterschätzen wir an der Stelle die Anpassungsfähigkeit von Hunden?
Ich glaube sehr oft. wird die Anpassungsfähigkeit unterschätzt. Es wird auch oft begründet mit, oder ich höre oft Begründungen, wo es darum geht, ja, der ist so schlecht gehalten worden und das war so und so und dann der kommt aus einer Tötungsstation und dem haben sie ein halbes Ohr abgeschnitten und dies, das und jenes. Also alles Mögliche an irgendwelchen Begründungen für das Verhalten so ist, wie es ist. Was Menschen ja häufig gar nicht wissen, dass es, ob es wirklich so war. Und am Ende ist es halt auch egal. Also was?
Warum ist es egal?
Weil mir hilft es ja fürs Training nicht, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern ich muss ja gucken, wie ist der Ist-Zustand jetzt und was können wir verändern oder in richtige Bahnen bringen, damit es in Zukunft besser wird, dass sich das Zusammenleben zwischen Mensch und Hund in Zukunft verbessert. Dafür nutzt mir die Vergangenheit nichts, sondern nur das, was jetzt gerade ist.
Das heißt, der Tierschutzhund, der seine Menschen nicht mehr sich ins eigene Bett legen lässt, also es ist jetzt kein erfundenes Beispiel, ein Tierschutzhund, der knurrt, wenn die Menschen sich für seine Augen falsch ins Bett der Menschen legt, in dem Sinne, der Hund sagt, das ist ja das Bett des Hundes, er ist ja eingezogen und hat das ja überlassen bekommen. Da ist nicht das Problem, er knurrt nicht, weil er aus der Tötungsstation kommt?
Nee, das wird daran nicht liegen.
Ja.
Würde ich jetzt einfach mal so klar sagen, ja. Ja, und das ist auch,
sondern
also
warum sein, dass er knurrt?
Ja, weil er in der Vergangenheit vielleicht mit dem Verhalten gegenüber anderen Sozialpartnern Erfolg hatte. Na, und also, dass er einfach seine Individualdistanz, seine, ich sag mal, Liegeplatzressource darüber festigen konnte und durchsetzen konnte, dass andere ihn dadurch in Ruhe lassen.
Also weil es geklappt hat.
Ja, genau, weil es geklappt
einfach,
hat.
Einfach, weil es geht.
Genau, Punkt.
Ja,
weil es versucht hat, weil es ausprobiert hat und es hat funktioniert.
Ja.
Ja, genau so. Und das ist ja auch, also nur weil...
Das heißt, sind wir zu schnell, dass wir direkte Zusammenhänge zwischen Strategien der Hunden oder erlernten Verhaltensweisen ziehen, zwischen denen geht es nicht gut, deren aktuellen Bedürfnissen, deren Vergangenheit, oder gibt es da schon Zusammenhänge?
Ich glaube, dass das oft der Fall ist, dass diese zusammen oder dass Menschen das falsch miteinander kombinieren, was aber am Ende auch an Unwissenheit liegt. Na, und dann macht es ja erstmal Sinn zu sagen, okay, wir haben hier irgendwie, nehmen wir das Thema, was du gerade genannt hast, Hund verteidigt Bett und die müssen auf der Couch schlafen, dann kommen wir ja dahin, dass wenn diese Menschen sagen, okay, und jetzt müssen wir uns professionelle Hilfe suchen, kommen sie ja trotzdem eventuell mit solchen Erklärungsmodellen, wo sie sagen, wir vermuten, das ist so, weil. Und dann, finde ich, sollten wir als Hundetrainer oder Hundetrainerinnen da stehen und aufklären, dass es auch aus anderen Gründen sein könnte. Und nicht, weil er in einem ausländischen Tierheim oder in einer Tötungsstation oder ähnlichem die letzten 4 Monate gelebt hat.
Mhm.
So, also das ist... Na? So, dass dieser Zusammenhang sich voneinander lösen kann, sondern dass es hier auch über Lernerfahrung und Ähnliches argumentiert werden kann.
Und über die Bezirksstruktur, die du ja schon jetzt angesprochen hast am Anfang.
Genau. Das wäre dann der Trainingsansatz. Ne? Also wie kann man Beziehungsstruktur so verändern, dass man dem Hund erklären kann, dass er das Bett nicht verteidigen muss.
Das heißt, wie könnte das ganz konkret aussehen, das Ankommen lassen, was sinnvoll gestaltet wird. Der Hund zieht ein, wie gestalte ich mein Zuhause vielleicht um, was besorge ich vorher für Dinge, wie verhalte ich mich in der ersten Zeit, du hast gesagt Normalverhalten, aber was bedeutet das konkret, wo muss ich mich vielleicht auch einschränken, kannst du mal so einen Weg schildern, wie das aussieht, also wir fangen mal an irgendwie so ein paar Wochen vorher, worum sollte ich mich vielleicht kümmern?
Okay, also ich würde empfehlen, dass man sich eine Leine und ein Halsband besorgt, dass der Hund in irgendeiner Form einen Liegeplatz zur Verfügung gestellt bekommt und Wasser, also Näpfe, bräuchte man. So, und das ist eigentlich schon das, was man so braucht und jetzt müsste man sich auch noch Futter anschaffen, ja, aber das ist quasi das, was man erstmal für einen Hund braucht. Na, eine Leine, ein Halsband, einen netten Liegeplatz, der vielleicht auch irgendwie zum Mobiliar passt. Dann, wenn der, sag mal, wenn man den Hund jetzt bekommt.
Ich frage noch mal kurz rein, würdest du empfehlen, sorry, dass ich dich unterbreche, würdest du empfehlen, direkt das orthopädische Hundebett für 300 € zu kaufen beim Junghund? Oder könnte man da auch ein bisschen anders einsteigen?
Ich würde, glaube ich, bei einem Internet-Großhändler eins für 15 € kaufen oder 20 oder so, um zu gucken, ob ich nicht 2 Tagen ein neues brauche. Ne? So, also ich kaufe jetzt nicht das orthopädische Hundebett für einen größeren dreistelligen Betrag und dann hat er mir das innerhalb von 2 Tagen auseinandergepflückt. Ne? So, genau, also da würde ich niedrig stapeln und
Und
erstmal
im Zweifel
gucken.
reicht auch erstmal ein Stapel Handtücher oder alte
Handtücher,
Bettwäsche
alte Bettwäsche,
zusammengeknüllt.
Decken, ja, genau.
Finden viele Hunde am besten. So ein schöner Wäschestapel.
Ja, also Hunde können ja auch auf Holzboden oder Fliesen liegen. Ne? Denen tut das ja auch. So.
Bevorzugen auch einige.
Ja. Wurde mal auf einem Seminar komisch angeguckt, weil ich der Einzige war, der keine Decke für seinen Hund mit hatte. Okay. Wenn der Hund dann kommt, dann man kann sich da ein paar Tage frei nehmen, was wahrscheinlich nicht verkehrt wäre, um einfach mal zu gucken, wie er sich so verhält. Was ich allerdings unfair finden würde, wäre, wenn man sich jetzt so 2 Wochen für den Hund frei nimmt, man steht 24 Stunden zur Verfügung und dann geht man von einem auf den anderen Tag 10 Stunden arbeiten. Ja, dass man dann auf einmal weg ist. Das finde ich dem
Das
Hund
wäre für
gegen.
jeden Hund unfair,
Ja,
10 Stunden arbeiten zu
voll.
gehen,
Ja,
ne?
aber halt
Also
auch
wenn
so
der nicht
diese.
etabliert schon länger bei einem lebt.
Genau, also so dieser Extremwechsel, ne, von ich bin 24 Stunden für dich da und dann morgen früh auf einmal bin ich einfach den ganzen Tag weg. Ne? So, das und da kann man kann Hunde ja an solche Dinge gewöhnen, indem man mal den Müll rausbringt und sich mit dem Nachbarn draußen unterhält und solche Geschichten, dass er dann einfach mal lernt, okay, kann auch alleine hier drin aushalten. Und jetzt muss man halt mal prüfen, was so ein Hund dann tut. Weil es ist ja auch ein Kennenlernen. Also für mich bedeutet ankommen lassen auch ein Kennenlernen. Also ich lerne den Hund kennen, der Hund lernt mich kennen, können beide Seiten mal so abfühlen, wie sich das Gegenüber verhält, auch in welchen Situationen. Und dann würde ich genau das alleine lassen, das alleine bleiben, mal ein bisschen testen, gucken, wie er sich draußen verhält, wenn man mal mit dem spazieren geht. Ne? Also ich würde jetzt nicht gerade am zweiten Tag eine 14-Kilometer-Wanderung machen, aber erstmal ganz normalen Alltag. Also spazieren gehen und der Hund muss gefüttert werden. Da kann man auch mal gucken, wie ist er da so, wie gut findet er Futter, fährt er sich da extrem
Gibt
hoch
es
oder
da,
nicht?
findest du eine Regel, dass man einmal am Tag füttert, zweimal am Tag füttert, dass man es so beibehält, wie es vorher gemacht wurde, eventuell auf der Pflegestelle erstmal? Oder kann man da direkt auch Veränderungen machen? Oder dreimal am Tag füttert? Keine Ahnung, ist ja ganz unterschiedlich. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Meine Hunde werden einmal am Tag gefüttert und dann gibt es vielleicht nochmal irgendwelche Reste oder so, aber.
Also wir füttern 2 Mal am Tag, aber es ist so total unterschiedlich. Also mal ist es abends um 18 Uhr, mal ist es abends um 21:30 Uhr, mal ist es morgens um 6 Uhr, mal ist es morgens um 11:45 Uhr. Also wir haben da gar keine Regel und man braucht halt auch keine Regel dafür, dass es genau so ist. Würde das immer empfehlen, mach das so, wie es für dich passt. Ja, also wenn ich jetzt gerade abends um 18 Uhr keine Zeit habe, weil ich gerade was zu tun habe, ein Meeting von der Arbeit im Homeoffice oder wie auch immer, dann muss ich nicht aufspringen, weil jetzt der Hund in 2 Minuten gefüttert werden muss. Es ist vollkommen okay, wenn er dann halt erst um 19 Uhr oder um 19:30 Uhr gefüttert wird, wenn das Meeting vorbei ist. So, absolut. Ja, und Hunde haben halt relativ oder Hunde haben ziemlich schnell gelernt, wann es Futter gibt, wenn es ihnen wichtig ist und welche Handlungen Menschen tun, wenn das Futter wichtig ist. Na, so, um hier schon einfach Sachen vorauszusehen, damit das Leben für den Hund etwas
Das heißt,
leichter
da gar
wird.
nicht so sehr eine Erwartungshaltung eventuell auch aufbauen und
Ja,
sich
genau.
damit.
Genau, dass sich die Erwartungshaltung beim Hund gar nicht so reinsteigert.
Dann ist der Hund die ersten Tage da. Ich gehe mit dem spazieren. Finden uns in unserem Alltag ein, lernen uns kennen. Wann sollte ich Besuch empfangen? Ist das sinnvoll, dass direkt Leute vorbeikommen? Soll ich das auch so machen wie sonst oder eher anders?
Also ich würde empfehlen, 2, 3 Tage kann man da mal ein bisschen Ruhe einkehren lassen, dass der Hund sich mal eben vernünftig zurechtfinden kann. Und dann lasse ich Besuch kommen. Und gucke halt, wie es dann ist. Und entweder es wird gut oder halt nicht. Und dann kann man entscheiden, was man dann in Zukunft tut. Also, und ja, die sollen ja auch, wenn mein Leben so aussieht, dass ich, weiß ich nicht, jeden Tag 5 Freunde bei mir rumspringen habe und dies und das oder viel Durchgangsverkehr ist, weil wir auch Kinder haben und hier Kinder rumrennen von Nachbarn und all sowas, das ist ja dem sein Leben in Zukunft. Und den muss ich dem ja nicht wochenlang vorenthalten. Na, ich würde schon immer sagen, dass man vielleicht mal eben so eine Akklimatisierungszeit von ein, zwei, drei Tagen oder so mitbringt, ne, wo man dann wirklich mal guckt, wie verhält er sich denn so. Und der Hund auch die Chance hat, mal zu gucken, wie ich mich so verhalte. Und aber dann findet halt auch irgendwann echtes Leben statt. Weil das ist ja das, was er können muss.
Das heißt, es gibt vielleicht auch nicht so die eine Regel, sondern das ist einfach auch ein bisschen eine Gefühlssache für den Hund, für das Individuum.
Ja, voll. Es muss halt auch für den Hund passig sein. Na, es gibt ja auch, sag mal, wenn ich jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, mit wir haben immer viel Besuch, oder die Hundehalter, Hundehalterinnen haben viel Besuch und da laufen viele Kinder rum und es ist irgendwie immer Action den ganzen Tag. Und das ist so ein Hund, der kann da nicht so wirklich was mit anfangen. Ne, dem ist das vielleicht zu viel Mensch, zu viel Dynamik durch Kinder und. Und dann muss man halt gucken, kann ich den Hund dem einfach so aussetzen? Oder müssen hier so ein paar Dinge erstmal noch gemacht werden? Oder vielleicht parallel Training stattfinden, damit das halt funktioniert, damit der Hund sich hier gut einfinden kann.
Würdest du HalterInnen oder vielleicht auch ErsthundehalterInnen empfehlen, vorher schon Kontakt zu einer Hundeschule oder HundetrainerInnen aufzunehmen, bevor der Tierschutzhund einzieht?
Ja klar, warum denn nicht? Es würde ja vollkommen Sinn
Was
machen.
Könnte man da zum Beispiel so klären, also in einem Beratungsgespräch vorher oder dann auch, dass man sagt, man weiß irgendwie, wann der erste Termin stattfindet, falls was ist oder wo man einfach einen Kontakt hat, wo man sich melden kann?
Also ich kann jetzt gerade aus der aktuellen Situation sprechen. Ich habe nächste Woche einen Termin mit einer Kundin, die hat sich bestimmt schon vor 7 oder 8 Wochen gemeldet, dass sie einen Hund aus dem Auslandstierschutz übernehmen. Der wird am Sonntag bei denen einziehen und wir haben am Freitag eine Einzelstunde, weil sie einfach für sich gesagt hat, wir möchten, dass das in eine gute Richtung läuft und sich das vernünftig entwickelt, weil er lebt halt auch größer 10 Jahre wahrscheinlich mit
also
uns
der
zusammen.
Freitag 2 Tage vor dem Einzug oder
nee,
der Freitag danach, wenn er gekommen ist?
Der Freitag danach.
Wenn er da ist, okay.
Genau, wenn er da ist, weil sie halt auch selber über den Hund jetzt gerade nicht sagen kann, weil sie ihn halt nicht kennt. So, genau. Ja, aber grundsätzlich würde ich empfehlen, vielleicht auch vorher schon mal, wenn man Ersthundehalter oder Ersthundehalterin ist, dass man vorher schon einen Termin macht. Und jetzt sind wir ja wieder im Bereich von Beratung vor dem Kauf, wo man gewisse Sachen abklopfen kann. Und da geht es ja nicht immer darum, bei Beratungsgesprächen vor der Anschaffung eines Hundes geht es ja nicht immer darum, was will ich für einen Hund, sondern wir haben uns einen Hund ausgesucht und was können wir jetzt am Anfang schon tun, damit es in eine gute Richtung läuft. Von Anfang an. Ja, es macht voll Sinn, das zu machen, aus meiner Sicht.
Und ich würde auch nochmal dafür anregen, das macht manchmal mehr Sinn, als sich alle Staffeln von irgendwelchen TV-Formaten von HundetrainerInnen anzugucken oder alle möglichen YouTube-Videos durchzugucken. Man ist ja so aufgeregt, wenn der Hund dann einzieht, will irgendwas tun, liest vielleicht alle Bücher, hört vielleicht alle Podcasts, aber das wirklich in einer Stunde, wo man individuell seine Fragen los wird für die Lebenssituation, die man hat und für den Hund, den man erwartet, hat, wo jemand auch sich reinfühlt, was habe ich für ein Gegenüber, für eine Person, was könnten da vielleicht Sachen sein, die es schwierig machen oder die unterstützend wirken können, dass das eine ganz andere Qualität hat als so und so viele Staffeln.
Ja, total. Ja, total. Es ist ja auch so, dass du alle Medien, die du gerade aufgezählt hast, ist ja so eine Verallgemeinerung von. Na, also es werden,
wie auch diese Podcast-Folge eine Veränderung.
Ja, genau. Genau.
Ja.
In so einem Beratungsgespräch geht es halt wirklich um die individuellen Zustände des Kunden oder der Kundin. Wie sieht deren Leben aus? Wie viele Sozialpartner hätte der Hund? Wer hat einen Erziehungsauftrag für den Hund? Und. Und all diese Dinge kauen wir da durch und gucken dann, dass wir das in eine gute Richtung kriegen. Also wir bauen halt auf dem Leben oder der Lebenssituation der Kunden auf. Ja, und das finde ich auch am Ende wichtig, dass das die Grundlage ist für wir können gut mit einem Hund zusammenleben und nicht, dass die Menschen ihr komplettes Leben dann verbiegen müssen. Ja, so, natürlich bringt ein Hund vielleicht Einschränkungen mit oder auch nicht, oder es wird sich auf jeden Fall etwas ändern. Aber es muss ja nicht immer so sein, dass man alles, was man eigentlich mal gerne gemacht hat, jetzt nicht mehr machen kann, nur weil der Hund da ist. Ja, man kann immer noch zum Fußballtraining gehen.
Jetzt haben wir über die Situation drinnen gesprochen. Wie sieht es denn draußen aus? Kann ich den direkt ableinen? Wie muss der gesichert werden? Kann ich den einfach in Kontakt mit anderen Hunden lassen? Woher weiß ich überhaupt, ob der wieder andere Hunde findet, ob der sich direkt haut oder ob der die nervt? Oder wie kann ich da meinen Weg finden für die Spaziergänge?
Also ich würde erstmal dazu tendieren, dass man die Leine dran lässt und guckt, ist der Hund ansprechbar, wenn wir draußen unterwegs sind, erstmal an der Leine. Also hört er, wenn ich etwas sage und reagiert er irgendwie auf mich. Das wären so Dinge, die ich erstmal alles überprüfen würde, bevor ich überhaupt die Überlegung hätte, die Leine abzumachen. Dann könnte man darüber sprechen, dass man hier den Hund, damit man ihm etwas mehr Freilauf in Anführungsstrichen gönnen kann, dass man jedenfalls eine Schleppleine dran macht. Da ist aber meine Erfahrung, dass Menschen Schleppleinen einsetzen wie 2 Meter Leinen und sie nicht zur Absicherung nutzen, damit der Hund nicht wegläuft, sondern darüber den Hund führen. So, und dann ist eine Schleppleine wieder nicht sinnvoll. Wenn man jetzt, also deswegen, ich würde ihn erstmal an der Leine lassen und erstmal diese ganzen Dinge abfragen. Na, wie ist Ist es ein gemeinsamer Spaziergang oder verbindet uns nur die Leine? Dann im Verhalten gegenüber Artgenossen würde ich halten, wie mit Welpen, oder würde ich empfehlen, das so zu machen wie mit Welpen oder wie wir es auch bei Welpen empfehlen, dass man den Hund an der Leine nicht zu anderen Hunden hinlässt. Vor allem schon mal nicht, wenn ich nicht weiß, wie er sich verhält, und ich weiß ja auch gegebenenfalls nicht, wie das Gegenüber ist. Und kann ja hier auch, also man kann sich ja auch mit anderen Hundehaltern unterhalten, ohne dass die Hunde direkten Kontakt miteinander haben. Vor allem, wenn ich
Und auch die
ne
Hunde unterhalten sich, wenn sie
ja,
nicht direkten
genau.
Kontakt
Genau.
miteinander haben. Man muss nicht immer die Nase in den Po stecken.
Ja, genau. Ja, also Kommunikation findet ja auch auf anderen Ebenen statt. Dann kann man, oder dann könnte ja beobachtet werden, wie sich der eigene Hund verhält. Ja, so jetzt an der Leine auf 2 Meter Abstand erstmal. Ja, so. Damit er hier keine doofen Erfahrungen macht, wäre das, denke ich, auch angebracht.
Man könnte sich zum Beispiel auch treffen mit Freundinnen, die auch Hunde haben und sagen, wir gehen erstmal beide Hunde angeleint spazieren oder wir treffen uns drin und beide Hunde sind irgendwie an der Leine und auf ihren Plätzen oder so.
Genau,
Würdest du
das.
sowas auch empfehlen?
Ja,
Erstmal so
das.
einen Rahmen nicht direkt auf die ganze Nachbarschaft loslassen?
Ja, also das ist was, was wir. Oder wo ich grundsätzlich der Meinung bin, dass es Sinn macht. Und ich bin auch immer ein Freund davon, hast du ein gutes Bauchgefühl oder nicht? Wenn ich jetzt beispielsweise das, was du gerade nanntest, wenn ich mich mit einer Freundin oder mit einem Freund treffe, der einen Hund hat, und wir gehen zusammen spazieren und wir haben am Ende beide ein gutes Bauchgefühl, dann kann man die vielleicht mal im Garten zusammenlassen. Oder auf einem eingezäunten Gelände. Wenn man gerade noch nicht so, wenn der Hund halt noch nicht so lange da ist. Wenn aber einer von beiden ein schlechtes Bauchgefühl hat, würde ich das halt auch nicht machen. Ne? So, Punkt. Weil ganz oft
Und
ist das
vielleicht auch, weil man
ganz oft ist das Bauchgefühl
Ersthundehalterin
auch
ist, sich
richtig.
nicht. Und vielleicht auch, weil man Ersthundehalterin ist, sich nicht dem Druck der Nachbarschaft beugen.
Ja, total.
Also man ist ja manchmal auch so ein bisschen verunsichert, wenn er kommt, ah ja, aber die schnüffeln doch nur oder die machen doch nur das oder den kannst du bestimmt abmachen. Das habe ich bei meinem auch direkt gemacht oder so. Bei sich bleiben und nicht sich was erzählen lassen, auch wenn man erst ein paar Tage lang Hundehalterin ist.
Ja, und man kann ja trotzdem, auch wenn man erst ein paar Tage Hundehalter oder Hundehalterin ist, kann man ja trotzdem eine Meinung haben. Und wenn ich der Meinung bin, dass ich das jetzt gerade nicht möchte, dann kann ich das gerne meiner Nachbarin oder meinem Nachbarn mitteilen. Auch wenn er eine andere Meinung hat. Ja, voll.
Das heißt, du würdest dafür plädieren, erstmal den Rückruf anzulernen und zu gucken, dass der sicher ist, bevor du den Hund ableinst oder den Hund auch erstmal zu beobachten, ob er auf irgendwelche Reize in der Umwelt reagiert. Oder was wären so die Stellschrauben, wo du sagst, jetzt nach ein paar Wochen ist der Moment, wo du ohne Leine mal laufen darfst?
Wenn es um Thema Freilauf geht, würde ich abchecken, wie du schon sagst, wie reagiert er auf Umweltreize, also sagen wir mal Autos, Fahrradfahrer, Wild, andere Tierarten, Spaziergänger und, und. Also da hätte ich, wenn es meiner wäre, schon gerne einen Blick drauf gehabt, dass diese Situationen mal stattgefunden haben. Dann werde ich im Zweifel auch nicht überrascht, was er dann auf einmal für Ideen kriegt. Und dann macht es voll Sinn, in einem gesicherten Rahmen, Rückruf anzulernen, zu verfestigen, dann später irgendwann abzusichern, durchzusetzen. Und Wenn man einen Hund freilaufen lassen möchte, muss man halt irgendwann auch die Leine abmachen. Also wenn man es halt nicht macht, kann man es halt auch nicht trainieren. So, das kommt halt auch noch mit dabei. Und ich würde aber immer erst Ansprechbarkeit und solche Dinge an der Leine festigen. Dann wird es mit, dann wird es ohne Leine einfacher. Ja, so habe ich ja, kriege ich keine Reaktion, wenn ich ihn anspreche. Wenn er an der Leine ist, brauche ich keine erwarten, wenn er ohne Leine 10 Meter weit weg ist.
Du hast ja am Anfang angesprochen, als ich nach dem Equipment gefragt habe, Leine und Halsband. Was würdest du sagen, ist wichtig für ein Halsband, dass das sicher sitzt? Was wären da so?
Dass es eng genug ist.
Wie stellt man das fest?
Indem ich 2 Finger nehme und sie mit Druck durch das Halsband geschoben kriege. Dann kann ich für den Großteil der Hunde schon sagen, dass das sehr fest sitzt. Und jetzt muss man natürlich die Hundegröße noch berücksichtigen. Ja, wenn ich einen Chihuahua habe, dann ist das Halsband mit 2 Fingern schon wieder zu groß, zu locker. Ja, aber wenn ich, sagen wir mal, wenn wir Hunde haben, größer 10 Kilo oder was, dann kommt man mit dieser Regel eigentlich ganz gut hin. Und dann kann man halt noch überprüfen,
Sei denn, es ist ein kurzer Collie, der einen ganz dünnen Kopf hat.
ja,
Also
genau. Und dann,
muss man
das, ja,
gucken.
genau. Und das würde ich bei solchen Hunden zum Beispiel machen, wenn ich würde halt überprüfen, ob ich das Halsband über den Kopf gezogen kriege. Ja, das kann man ja einmal, das kann man ja bei seinem Hund mal testen. Und wenn das geht, dann ist es nicht eng genug. Da müsste man es noch ein bisschen enger stellen. Und die Regel ist auch, dass die Halsbänder alle viel zu locker sind. Und oft kommen Menschen oder Kunden, Kundinnen mit Zugstopp-Halsbändern, die dann auf dem Stopp so eng sind, dass sie schon fast zu eng sind, mit dem Argument, dass wenn sie ein normales Halsband dran machen, also hier so eins mit Gürtelschnallenverschluss, das ist dann zu locker, daraus zieht er sich raus. Und dann ist es am Ende so, dass das Halsband halt zu locker ist und das Zugstopp-Halsband halt viel zu eng. Und deswegen kommt er halt aus dem Zugstopp-Halsband nicht raus, aber aus dem normalen. Und wenn man jetzt das normale Halsband einfach vernünftig anlegt, auf eine passende Größe stellt, dann wird das da auch nicht passieren.
Es wurde noch gefragt nach 5 Do's und Don'ts. Wir haben ja jetzt schon einige genannt. Hast du noch was zu ergänzen, was man auf jeden Fall machen sollte oder auf gar keinen Fall?
Also, was ich sagen würde, wäre, dass man, bevor man den Hund nicht wirklich kennt, lässt man die Leine dran. Und wenn man da nicht so schon ein paar Trainingseinheiten, was in Bezug auf Rückruf ist oder auf Freilauf oder solche Dinge, würde ich immer die Leine dran lassen. Dann, wenn man einen Tierschutzhund hat, mit dem man quasi nicht spazieren gehen kann, weil immer, wenn man etwas von ihm möchte, er sich in die hinterste Ecke seiner Kiste oder seines Liegeplatzes oder so verkrümelt, dass man hier auf jeden Fall gucken sollte, sich professionelle Hilfe zu holen, damit sich das halt langfristig bessern kann. Und ich glaube, das ist so ein Männerding, wenn ein Hund, was ja auch nicht unüblich ist, wenn so ein Hund eine Futteraggression gegenüber des Menschen zeigt, dass man ihm nicht in der Situation unbedingt mitteilt, wer hier der Chef ist.
Sondern das erstmal außerhalb klärt, wie man sich
Genau.
miteinander unterhält.
Ja, genau, dass man das außerhalb klärt und sich da dann auch professionelle Hilfe sucht.
Also nicht in die Gefahr gehen, ne, wenn ein Hund es ernst meinte.
Genau. Genau. Ja, also es ist wie mit dem Bett, was du als Beispiel hattest, was der Hund das Bett verteidigt. Das ist kein Konflikt, den ich jetzt austrage, wenn ich andere Dinge noch nicht klar habe mit dem Hund. Und dann sollte man sich, oder dann sollten Hundehalter oder Hundehalterin sich hier wirklich professionelle Hilfe holen, würde ich empfehlen, ja.
Eine Hörerin oder ein Hörer wollten von dir wissen, wann ebbt die positive Begeisterung gegenüber anderen Hunden etwas ab?
Das
Habe
ist
ich
mal,
jetzt so ein, das ist eine süße Frage, oder? Da habe ich
ja,
jetzt so einen
voll.
Junghund im Kopf, der so direkt so ein Bild, wie der sich einfach so
Ja, wo so ein bisschen
viel zu
Glitzer.
doll freut.
Ja, so ein bisschen Glitzerknete und solche Sachen. Ja, das war mir auch sofort in den Kopf. Also, wann ebbt das ab? Erfahrungsgemäß würde ich sagen, von alleine nicht. Also man muss hier halt Erziehung walten lassen, damit der Hund lernt oder damit der Hund Zurückhaltung lernt. Dass er nicht, also dass er mit, ich will das jetzt und ich trete dafür die Tür ein und dann kriege ich das, dass er damit nicht den gewünschten Erfolg bekommt. Also, das,
Aber bei Junghunden, also diese be krasse Begeisterung für andere Hunde, kann sich ja schon so ein bisschen geben mit der Zeit. Also erwachsene Hunde werden ja schon ein bisschen cooler. Manche.
Ja, genau. Ja, also dieses Übersteigerte wird abflachen, aber nicht, wenn ich es einfach laufen lasse. Also wenn, ne, ist witzig, wenn ich keine Erziehung walten lasse, wird sich das nicht verändern. Ne, so, wenn ich Dinge, wenn ich den, also wenn der Hund quasi machen kann, wie er möchte und das in der Situation halt auch zeigt, werde ich hier an anderen Stellen auch Training walten lassen müssen, sonst werde ich das so in der Form nicht wegbekommen. Und jetzt müsste man drüber sprechen, was bedeutet abebbt, hast du, glaube ich, gesagt. Vielleicht wird es weniger, vielleicht aber auch nicht. Aber ich glaube, dass es ohne Training nie ganz weggehen wird.
Was man wahrscheinlich feststellen könnte, dass eine Frustrationstoleranz automatisch in gewissen Bereichen sich bei einem alternden Tier verbessert, aber dass Erwartungshaltung und Lernerfahrung auf der anderen Seite natürlich gefestigt werden können und dass es deswegen auch das Thema größer werden kann. Könnte
Ja,
man das so
genau.
sagen?
Ja, könnte man so sagen, ja.
Und dass auch an der Frustrationstoleranz natürlich gearbeitet werden muss, ne?
Ja, hundertprozentig. Das ist das, was ich meinte mit, dass der Hund lernen muss, sich zu regulieren und nicht immer das bekommt, was er gerne haben möchte.
Genau, aber der Welpe jetzt in der Welpengruppe, wie begeistert der von Hunden ist, das ist natürlich jetzt nicht, ein 8-jähriger Hund ist nicht gleich begeistert
Ja,
wie ein
natürlich
Welpe, in
nicht.
der Regel
Natürlich.
nicht, die
In der,
meisten nicht,
genau, in
genau,
der Regel
ja.
nicht, ja. Genau. Ja, das hat ja auch was mit Weltentdecken zu tun, ne? Oder bei jungen Hunden.
Ja, also wenn man an Jugendliche denkt, die wollen ja auch mehr soziale Auseinandersetzung vielleicht jetzt als ich
Oder
mit
als ich, ja.
35 und bin auch froh, abends
Ja.
nicht mehr weggehen zu müssen. Und mit Anfang 20 oder mit 18 wollte ich mehr soziale Kontakte haben und war neugieriger, andere kennenzulernen.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das kann ich, dann gehe ich mit.
Ja, jetzt ist es einfach auch abends schön, wenn nichts los ist nach einem Tag, an dem man viel geredet hat und man dann am Wochenende niemanden sieht. Ja, dann gab es noch Fragen dazu, wenn schon ein Hund da ist und im Haushalt lebt, wie kann man eine Zusammenführung gut angehen? Muss man die draußen auf einer neutralen Wiese miteinander vergesellschaften? Kann man das auch im Haus tun? Gibt es da Regeln für? Wie macht man das? Wie guckt man, ob die, wie die zusammenpassen oder wie schafft man den günstigen Moment für einen guten Start und eine harmonische Hund-Hund-Beziehung?
Eine harmonische Hund-Hund-Beziehung am Start. Also ich glaube, ich würde das nicht in der Wohnung machen, sondern irgendwo draußen. Alleine deswegen, weil es dann also wahrscheinlich ein bisschen mehr Platz, dass Hunde sich gegebenenfalls besser aus dem Weg gehen könnten, oder anders Verhalten zeigen können. Man kann es aber auch im
Das
Garten.
heißt, in dem Moment ist ja aber mein dazukommender Hund erstmal an der kurzen Leine. Also da
Ich
lasse
hätte
ich
beide an der
trotzdem den
Leine.
Kontakt zu.
Ich hätte erstmal beide an der Leine und würde gucken, wie sie sich an der Leine verhalten. Und wenn ich jetzt, nehmen wir mal einen Garten, wenn ich jetzt einen Garten habe, würde ich gucken, wie sie sich an der Leine verhalten, würde das mal ein bisschen beobachten und dann könnte man jetzt drüber sprechen, wenn man ein schlechtes Gefühl hat, ob man sich, also wenn man wirklich keine Ahnung hat, was man tut und man irgendwie Angst hat, dass irgendwas passieren könnte, dann könnte man vorher in einen Zubehörladen fahren und sich zwei Maulkörbe kaufen und das in einem abgesicherten Rahmen zulassen. Und ansonsten könnte man auch die Leinen abmachen und gucken, was passiert. Und dann können die beiden eine Unterhaltung führen und ja, so. Das ist tatsächlich auch was wir oft machen, auch in Einzelterminen, dass Kunden oder Kundinnen bei uns anrufen und sagen, sie hätten gerne eine Hundezusammenführung. Und dass einer von uns dann bitte mit dabei ist.
Wie sind so deine Erfahrungen dann? Wie läuft es dann so ab? Also, was ist so passiert bis jetzt bei diesen Hundezusammenführungen? War das ganz unspektakulär? War das mal spektakulär?
Unspektakulär tatsächlich. Ja, in den meisten Fällen kenne ich einen Hund davon schon. Und ja, also es ist jetzt noch nie irgendwie. Was passiert? Natürlich geben Hunde hier auch, gerade erwachsene Hunde, geben hier auch direkt Grenzen preis. Ja, also bis hierhin und nicht weiter, gerade kleiner oder kleines. Das ist eigentlich Normalfall mal relativ schnell erledigt. Ne? Die checken sich ein bisschen ab und dann findet halt auch erst das Kennenlernen statt über die nächste Zeit. Ne? Aber es wird ja immer wieder Situationen geben, wo die beiden Hunde aneinander geraten können oder halt nicht. Und wenn man hier, denke ich, Dinge mal geschehen lässt, dann können sich halt Dinge auch unter den Hunden relativ schnell klären. Als wenn es immer so unausgesprochene Konflikte gibt. Tut keiner Beziehung gut. Ja.
Sie müssen ja, sollten ja im besten Fall auch miteinander alleine bleiben können.
Ja,
Ja.
genau. Ohne, dass einer verletzt ist, wenn man wieder nach Hause kommt. Und das kann halt nur möglich sein, wenn man es auch zulässt. Also wenn man halt Verhalten untereinander zulässt, dass da ein wirkliches Kennenlernen beider Parteien stattfinden kann.
An dieser Stelle auch nochmal Hinweis zur Folge Mehrhundehaltung. Da haben wir auch über einiges gesprochen. Wie sieht es denn aus mit Stubenreinheit? Also wenn der Welpe einzieht, rechnet man ja damit, dass man das Thema über einige Zeit angehen wird und die ein oder andere Pfütze im Wohnbereich landet. Je nachdem, ob man einen Garten hat und wie vorgearbeitet wurde von ZüchterInnen, kann das von bis aussehen. Wie ist es beim Tierschutz? Muss man damit rechnen, dass man die Stubenreinheit erstmal noch beibringen muss? Sind die oft stubenrein? Was ist da so deine Erfahrung?
Meine Erfahrung ist, dass es alles gibt. Von Hund ist überhaupt nicht stubenrein zu hat noch nicht einmal in die Wohnung gemacht und lebt schon seit, also kommt mit 8 Monaten und lebt seit 6 Monaten bei uns, hat nicht einmal in die Wohnung gemacht. Also dazwischen gibt es wahrscheinlich alles. Also ich würde erstmal damit rechnen, dass der Hund nicht stubenrein ist. Und wenn das dann ist, ist super. Und wenn das nicht ist, rege ich mich nicht auf. Und dann kann man, oder dann sollte man hier, würde ich immer vorgehen wie beim Welpen. Ich würde gucken, dass er oft genug rauskommt. Es kann ja auch sein, dass er auf Grundlage, wie er vorher gelebt hat, sich auf gewissen Untergründen nicht lösen kann oder sich nur auf Fliesen gelöst hat. Na, wo man dann jetzt drüber sprechen kann, okay, ich habe Fliesen in der Küche und irgendwie löst er sich immer nur da. Auch nicht draußen und in anderen Räumen auch nicht, immer nur da. Ja, so, und das muss man jetzt, sag ich mal, hier muss der Hund daran habituiert werden, dass man das auch an anderen Untergründen kann. Indem man oft genug mit dem rausgeht, vielleicht auch mal so lange mit dem Hund draußen unterwegs ist, bis er sich wirklich mal gelöst hat. Und verhindert, dass er sich in der, über Management, dass er halt nicht in die Küche kann. Ne, dass der Hund merkt, dass er das auch auf anderen Untergründen erledigen kann. So, ja, also das wären so, ich würde immer damit rechnen, dass sein Hund aus dem Tierschutz nicht stubenrein ist in einem. Ja, und es kann halt auch bei erwachsenen Hunden passieren, nicht nur bei jungen.
Und es kann eben auch passieren, dass sie auf der Pflegestelle schon eine Zeit lang das ganz gut gemacht haben, aber dann im neuen Zuhause nochmal mit den neuen Umständen wieder so ein bisschen zurückgeworfen werden oder wenn Besuch kommt, nochmal aufgeregt sind und es dann nicht hinkriegen oder so. Ne? Auch das
Genau, auch das
kann noch
kann
mal wieder aufkommen.
auch noch mal wieder aufkommen, ja.
Gut. Dann schon mal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Gibt es noch etwas, was dir noch wichtig ist zu dem Thema, was du unseren HörerInnen noch mitgeben willst zum jungen Tierschutzhund?
Ja, und zwar, dass man einen jungen Hund aufnimmt, der schon ein gewisses Maß, sage ich mal, an Lebenserfahrung hat und man oder und dass ihr bei denen genauso viel Geduld aufbringt, wie ihr es beim Welpen tun würdet und dem Hund die Chance gibt, Dinge zu lernen, sich anzupassen, aber ihn nicht zum Prinzen macht. So, ja, also Chancen für den Hund finde ich wichtig, aber ich finde auch wichtig, dass er gut anpassen kann und dass Menschen auch voll genommen werden in dem, was sie möchten.
Okay, das sind doch gute Abschlussworte. Dann wünsche ich dir noch einen ganz schönen Nachmittag
Ja, vielen Dank.
und ich freue mich, wenn wir uns wieder im Podcast hören
Ja, vielen
für
Dank.
weitere Themen, vielleicht auch noch mal zu Welpen und Junghunden oder mal gucken. Genau.
Ja, wir werden sehen. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Mach's gut, bis
Ja,
dann.
mach's gut. Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Das war sie, die Folge zum Thema Junghund aus dem Tierschutz. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram unter canis-kynos Und wenn ihr mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde. Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!